Schön, dass ihr hier erschienen seid. Wir sind ja doch eine recht kleine Runde. Fein, können wir auch ein paar Fragen denn vielleicht detaillierter beantworten. So, mal schauen, klappt der Kram? Gut. Ich hatte noch geplant, morgen einen Workshop zu machen. Was haben wir? 15 bis 17 Uhr im Kabinett. Da können Nightrookies, die mal beschafft wurden oder hier auf dem Gelände besorgt wurden. Wir hatten vorher im Pretix da noch einen Verkauf zu gehabt, eingerichtet werden gemeinsam, und dann würde ich auch eine kleine Krypto-Party machen. Läuft so ab, dass wir unsere PGP-Schlüsse, die wir dort vielleicht erstellt haben, sogar denn gegenseitig signieren. Das passiert üblicherweise, indem wir eben das Schlüsselpaar, was wir anhand vom Fingerprint identifizieren können, mit dem dort eingetragenen Klarnamen vergleichen, durch ein Ausweisdokument. Wenn wir Leute bei haben, die Pseudonyme benutzen müssen, die unterschreibenden Personen eben selbst gucken, will ich das Ganze machen. Das lasse ich frei. Wer daran teilnehmen will, kann mir da noch eine Mail schicken mit dem entsprechenden Fingerprint dazu. So, nachher gibt es von Simon im Kabinett noch einen Vortrag, der ist von Nightwookie, der Mensch. Der wird insbesondere über FIDO 2 sprechen, da insbesondere über die Level 1 und 2 Zertifizierung. Wird ein bisschen was über Postquantum-Zeug in FIDO 2 erzählen, das habe ich bei mir jetzt ausgelassen. Vergleicht auch so ein bisschen die Implementierung, die dort auf ihrer Hardware durchführen, und wird vielleicht noch, wenn Zeit ist, dort ein bisschen was zu Coreboot erzählen. Der hat auch nur eine Dreiviertelstunde. So, im Vorfeld des Vortrages habe ich noch ein paar Folien online gestellt, die so ein bisschen vorbereitendes Wissen beinhalten. Wer hat sich denn die angesehen? Ja, schön. können wir mal ganz grob durchgehen, aber viel Zeit will ich da drin nicht verschwenden. So, in den Vorbereitungsfolien sind auch Video-Empfehlungen mit bei. Also das hier sind Links. Nö, sieht man nicht, wenn ich drüber fahre. Da sind Videos hinter, die in Media CC sind. Genau, Schutzziele, wir hatten ja gar keinen blassen Schimmer von dem, was hier abgeht. Gut, ihr habt alle Ahnung, prima, dann können wir das Ganze gleich überspringen. Genau, informationstheoretische Sicherheit ist von Shannon so ein Begriff, der aussagt, dass es keinen besseren Angriff als stumpfes Raten gibt, wenn der Angreifer polynomiell unbeschränkt ist in Rechenleistung und speichert, ja, also gefühlt alles an Ressourcen aufwenden kann, was man sich so erdenken kann. Gibt es eigentlich nur ein Kryptosystem, was das Ganze leisten kann, das One-Time-Pad? Wir geben uns meistens mit semantischer Sicherheit zufrieden, was eben bedeutet, dass wir das Ganze asymptotisch betrachten, also der Angreifer polynomiell beschränkt ist. So, Kerckhoffsches Prinzip sollte auch klar sein, dass ich eben den Algorithmus nicht geheim halten sollte, sondern den ganzen eben öffentlich machen, nicht so wie das damals bei Chiasmus vom BSI war, wo der Algorithmus geheim war und als es denn doch öffentlich wurde, man relativ fix erkannt hat, das ist ja auch gar nicht so gut, was da ist. Genau, setzt eben Untersuchbarkeit voraus, was eben sämtliche proprietären Produkte damit ausschließt, dass ich die nach dem Kerckhoffschen Prinzip betrachten kann. Ja, was wir uns angucken wollen, ist besonders Mehrfaktor-Authentifizierung, heißt, dass ich mehrere Faktoren habe, eben nicht nur Wissen oder Besitz alleine, sondern eben eine Kombination aus mehreren Dingen. Das Problem bei Biometrie ist, dass das eben leicht kompromittierbar ist und dann auch nicht austauschbar. Also wenn irgendwer meinen Fingerabdruck nimmt, kann ich dagegen nicht viel tun und danach bin ich halt ein bisschen in den Hintern gekniffen, wenn ich das als Authentifizierungszeug benutze. Ja, was wir vermutlich alle kennen, sind so Smartcards, die halt mit einer PIN gesichert sind, wo halt der Private Key mit der PIN verschlüsselt ist. Genau, symmetrische Kryptographie ist eigentlich, wer kennt den Begriff nicht? Ja, stellt euch, historisch gab es halt so Caesar-Verschlüsselung und so, heißt, ich habe für Ver- und Entschlüsselung den gleichen Schlüssel. Ende der 70er Jahre wurde dann vom IBM und der NSA der DES entwickelt, hat halt nur 64-Bit-Blocklänge, die Schlüssellänge ist auch 64-Bit, wobei da Redundanz mit drin ist, also effektiv kommen wir auf 56-Bit runter, ist heute natürlich viel zu wenig und üblicherweise, also das war schon eine Blockchiffre und war auch eine feiste Chiffre, wo halt mehrere Runden durchlaufen werden, um das ganze Ziel, nämlich die Konfusion und Diffusion, eben auch wieder ein Begriff von Shannon, das war so ein Informationstheoretiker, zustande zu bekommen. Genau, heutzutage kennen wir vor allen Dingen AES. Genau, wenn ich das Ganze stumpf anwende, hier so ein Electronic Codebook drauf mache, dann habe ich folgendes Problem. Die gleichen Klartexte werden dann auch ergeben dann am Ende auch die gleichen Chiffrate. Ist ein bisschen blöd, weil das würde dann so aussehen mit dem Bild. Zum Beispiel, wenn ich das nach Electronic Codebook bearbeite. Weil ich habe hier eben mehr als einen Block drin. Das sind mehr als meine 128-Bit in der AES. Und deshalb muss ich dafür sorgen, dass ich die Blöcke irgendwie miteinander verkette oder irgendwie eine Positionsbeschreibung da noch mit reinpacke. Das tun eben zum Beispiel CBC oder Counter Mode, indem ich hier eben in meinen Prozess noch entweder einen Counter hinzufüge oder eben den vorherigen Block mit in den aktuellen Block mit hinzupacke. Genau, dafür brauche ich dann einen Initialisierungsvektor, also den ersten, den Startwert. So, genau. Auf der anderen Seite gibt es asymmetrische Systeme. Dort habe ich dann für Ver- und Entschlüsselung zwei unterschiedliche Schlüssel. Die Grundlage, um das Ganze durchführen zu können, sind halt Einweg-Trapdoor-Funktionen, also in die eine Richtung, die ich halt zur Verschlüsselung verwende oder zum Testen von Signaturen, habe ich polynomielle Laufzeit, bin also schnell da drin. Wenn ich auf das Urbild zurück will, ist das Ganze schwierig, solange ich keinen weiteren Parameter habe, was eben mein Private Key ist. Genau, er hat den schönen Vorteil, dass ich den Schlüsselaustausch vereinfache. Ich muss nicht vorher irgendwie Schlüssel über einen anderen Kanal austauschen. Genau, kann ich auch zur Signatur mitnutzen, ist so auch Mitte der 70er Jahre angefangen worden zu entwickeln. Das Ganze wird oft hybrid eingesetzt, heißt, ich erstelle mir einen Session Key aus einem Zufallszahlengenerator, verschlüssel den asymmetrisch, den eigentlichen Nachrichteninhalt verschlüssel ich symmetrisch und ich schmeiße dann eben den asymmetrisch verschlüsselten Session Key und die symmetrisch verschlüsselte Nachricht rüber zum Empfänger und dort wird halt erstmal der Session Key entschlüsselt mit dem Private Key des Empfängers und daraufhin lässt sich dann das Symmetrische verschlüsseln. Genau, das wird heutzutage angewendet, weil die ganzen asymmetrischen Verfahren sind, obwohl sie eben polynomiell laufen, deutlich langsamer als die symmetrischen Verfahren, die ich auch sehr gut in Hardware gießen kann. Genau, ein so ein schon relativ altes System, wird aber immer noch verwendet, ist RSA. Wurde von Wivis, Chamier und Edelman entwickelt. Die dürften, glaube ich, auch alle noch leben. Also außer, dass neulich hier, wie heißt da, Pete Schnorr verstorben ist, leben ein Großteil der Leute noch. Natürlich nicht von den historischen symmetrischen Verfahren, aber von dem, was halt heutzutage modern ist. Die Schwierigkeit basiert auf der Faktorisierung, also ich multipliziere hier zwei Strong Primes miteinander und es ist eben schwierig, die halt wieder auseinander zu pflücken. Genau, in der Verschlüsselung packe ich denn, um passive Angriffe zu erschweren, indem ich halt zum Beispiel die ganzen möglichen Private Keys durchprobiere, halt noch Redundanzreihen durch Zufall und zum Hash von der Nachricht. So, Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch ist eigentlich auch sehr bekannt. Das basiert auf einem diskreten Logarithmusproblem, also indem ich hier in so einem Restklassenkörper von ganzen Zahlen rumrechne. Und der Rückweg ist auch schwierig. Und ich tausche mir halt über einen unsicheren Kanal den Parameter aus, also die Primzahl und hier berechnete Werte aus Geheimnissen und kann dann mit so ein bisschen Magic rausfinden, dass man am Ende auf einen gemeinsamen Schlüssel kommt. Genau. Problem ist, ich kann Man-in-the-Middle-Angriffe durchführen, also halt einen Angreifer, der in der Mitte ist und die Nachrichten abfängt und umschreibt. Das muss ich eben durch entweder einen zweiten Kanal oder eben durch digitale Signaturen verhindern oder zumindest erkennen. Genau, und so ähnlich läuft auch Elgamal ab, das DSA. Das wird heutzutage ähnlich auch noch verwendet, aber in elliptischen Kurven. Da rechne ich eben nicht mehr in so einem Restklassenkörper von ganzen Zahlen, sondern auf so einer elliptischen Kurve. Hat den Vorteil, dass ich bestimmte Angriffe nicht durchführen kann und ich dadurch auf viel kleinere Schlüssellängen komme. Heißt, ich muss jetzt nicht so eine 4096-Bit Primzahl für RSA irgendwie durch Zufall herstellen, sondern da reichen dann 256-Bit und die Operationen darauf laufen auch deutlich schneller. Genau, da gibt es auch noch einen sehr schönen Vortrag für, wer sich das genauer ansehen will. Genau, so ein paar elliptische Kurven wurden standardisiert. Da ist das Problem, sehr häufig, gerade so im kommerziellen Umfeld, werden gerne die NIST-Kurven verwendet, die von der NSA stammen. Da hat man halt irgendwie sich Seeds genommen, die in den Hash gestoppt und meinte dann so, jo, das sind jetzt unsere Parameter für die elliptischen Kurven und die wollen nicht so wirklich erklären, woher sie jetzt eigentlich auf den Seed gekommen sind. Also da kann man, wenn man vorsichtig ist, von ausgehen, dass da Hintertüren mit drin sind. Bei den Brainpool-Kurven, die vom BSI und dem BKA hier in Deutschland entwickelt wurden, ist so ein ähnliches Problem. Die wollen auch nicht wirklich rausrücken, was los ist. Eigentlich wirklich vertrauenswürdig, ja, vertrauenswürdig sind eigentlich die akademischen Kurven, die von DJB und Tanja Lange, die aus Bochum kommt, entwickelt wurden. Hier sehr bekannt ist hier diese ED25519, die rührt eben daher, dass das Ganze in dieser Restklasse durchgeführt wird. So, die ganzen Algorithmen, die asymmetrischen, haben das theoretische Problem, dass wenn wir irgendwann Quantencomputer haben, die stark genug sind, wir den ganzen Kram vergessen können, weil die eben Faktorisierung oder das DLP in polynomieller Zeit lösen können, also schnell. Bisher haben wir keine Quantencomputer dafür, also von denen wir wissen, dass die das so schnell können. Ist auch eine gute Frage, wann das kommt, zumal man da auch, ich hatte gestern da noch ein bisschen zugelesen, zumal man da auch Probleme mit Quantenrauschen noch hat. Also das ist noch ein bisschen was für die Zukunft, aber bei Texten, bei Dingen, die ich geheim halten will, die vielleicht über eine längere Zeit lang sicher bleiben sollen, wird das schon zum Problem und das BSI ist da derzeit auch gut am Werk hin. In OpenSSH ist der ganze Kram schon drin, den nehmen N2 als Postquantum Prozess, um Schlüsselaustausch zu machen und in GNU-PG ist das Ganze auch schon geplant, es ist in der Beta drin, wird vermutlich nächstes Jahr ausgerollt. Ja, für den ganzen Kram eben den ich gezeigt habe, brauchen wir Zufallszahlen. Es ist gar nicht so einfach, gescheite Zufallszahlen zu bekommen. Optimal ist es natürlich, wenn wir physikalische Prozesse dazu nutzen, also irgendwie uns Zerfallszeiten angucken von irgendwelchen Nukleinen oder das Rauschen von elektronischen Bauteilen, nehmen zum Beispiel eben Pindionen oder CMOS-Sensoren oder ich nehme halt Atmosphärenrauschen auf. Da bekommt man nicht viel zustande mit hoher Entropie. Deshalb begnügt man sich häufig mit Pseudo-Zufallszahlen. Generatoren, die nutzen halt als Seed so ein bisschen was, was physikalisch zustande gekommen ist, schmeißen da entweder Kryptoalgorithmen, also symmetrische Kryptosysteme drauf, halt Blockchiffren oder halt Hashes. So ein Mittelweg wird im Linux-Kernel gegangen, da sammle ich halt so ein bisschen I.O. zusammen von Tastatur und anderem Kram, schmeiß das irgendwas in so ein Shift-Register-artiges und würfel das am Ende mit SHA-1 nochmal durcheinander. Genau, gibt es auch einen sehr schönen Vortrag noch zu, um sich das genauer anzuschauen. So, Hash-Funktionen haben wir noch. Das sind Einwegfunktionen, wo der Hash-Wert, den wir am Ende rausbekommen, eben eine feste Länge hat, unabhängig von dem Eingabewert, den wir haben. Und das Wichtigste, woran einige Hash-Funktionen auch scheitern, zum Beispiel das alte MD5, ist die Kollisionsresistenz, dass ich eben gucken muss, dass ich dass ich halt nicht gleiche Hash-Werte zu unterschiedlichen Nachrichten bekommen und das Ganze eben provoziert. Genau. So. Ja, dann schauen wir uns mal gleich das erste Protokoll an. PGP oder halt mit einem Standard OpenPGP ist eben ein hybrides Kryptosystem, wie vorhin erklärt, nutzt die Algorithmen, die ich schon so ein bisschen erläutert habe vorhin, wird vielfältig eingesetzt. Wir kennen es eigentlich hauptsächlich von dem Bereich, wir signieren oder verschlüsseln E-Mails gegenseitig, kann auch für XMPP verwendet werden oder um Dokumente oder Code zu signieren. In dem ganzen APT-Ökosystem wird das ja auch verwendet, um Pakete zu signieren. Genau, die Schlüsselgenerierung erfolgt dort autonom und ich muss über einen weiteren Kanal oder über das Web of Trust eben gucken, dass ich dort eine Vertrauenskette aufbaue oder eben den einzelnen PubKey vertraue. Ist auch schon relativ alt, von 1991. Genau, da gibt es ja die schöne Geschichte mit dem Phil Zimmermann, dass der damals das Ganze in den USA entwickelt hat. Da gab es dann Exportbeschränkungen, also hat er den ganzen Quelltext eben in einem Buch gepresst, hat es hier nach Europa rübergeschickt und hier wurde es abgetippt. Genau, heute gehört die Firma irgendwie zu Symantec, interessiert eigentlich keine Sau, was eigentlich heutzutage hauptsächlich genutzt wird, ist GNU-PG, so eine abgehangene, leicht verbuggte Software von Werner Koch. Ist auch mittlerweile so auf dem Weg, nicht mehr zu OpenPGP-Standards kompatibel zu sein. Tolle Wurst, es gab mal von den NetBeast die Leuten so ein Projekt, was PGP implementieren sollte, aber das ist irgendwie eingeschlafen. So, TLS ist eigentlich bekannt, auch dass ich da X509-Zertifikate nutze, die halt irgendwie von einer CA ausgestellt sind und ich halt der CA vertrauen kann, muss. Ja, soll erstmal dazu gewesen sein, weil eigentlich wollen wir ja mit Hardware Security weitermachen. Mache ich das jetzt noch? Nun gut, wir werden es für später brauchen. Challenge-Response-Verfahren ist eigentlich auch so ein übliches System, um Authentifizierung durchzuführen. Da habe ich eine Seite, die stellt eine Aufgabe und ich muss als Nutzer, als Client eben zum Beispiel dieses ganze Rätsel lösen, zurückschicken und wenn auf Serverseite das Rätsel genauso gelöst wurde, das gleiche Ergebnis rauskommt, dann wird halt gesagt, jo, Authentifizierung klappt. So, womit man das, was zum Beispiel eine Implementierung davon ist, ist HOTP. Da habe ich einen Counter und einen gemeinsamen Secret. Hier, die beiden wurde 2005 entwickelt von dieser Open Authentication Gruppe. Das ist irgend so ein Konsortium aus irgendwelchen großen IT-Buden. Genau, da berechne ich mir hier unten einen Hash, eigentlich genauer einen HMAC, wo halt mein Secret mit reinfließt und der Counter, und ich breche das Ganze am Ende so auf, dass ich eben defaultmäßig eine sechsstellige Zahl bekomme, die ich dann eintippen kann. Hat den Vorteil, ich kann mir damit TAN-Listen erstellen, bin unabhängig von irgendeiner Systemzeit. Scheiße, wir haben nur noch 20 Minuten. Genau, aber der Counter muss bei beiden Beteiligten synchron sein, sonst funktioniert das Ganze eben nicht. Um den Nachteil zu umgehen, gibt es das Ganze auch noch mit Zeit, dass ich eben anstatt zum Counter einen Zeitstempel habe. Problem ist da wiederum, so ein Angreifer kann meine Systemzeit manipulieren, kann mir eine spätere Systemzeit reinbringen in mein System, womit ich die TOTP berechne, und kann halt entsprechend später für die eigentliche Authentifizierung denn diesen Hash verwenden. So, Fido, auch so ein von einem Konsortium von vielen großen IT-Buden gemeinsam gekochtes Werk, 2013 gegründet, der große Standard Fido 2, wo Simon hoffentlich einiges zu erzählen kann, wurde 2015 rausgebracht. Die haben so tolle Begriffe wie Fido U2F rausgebracht, was sie dann irgendwann in CTAP 1 umbenannt haben, was im Grunde nur bedeutet, dass ich halt Security-Tokens benutzen kann und die Tokens halt irgendwie mit einer PIN gesichert sind und ich zusätzlich noch ein Passwort habe und einen Username. Genau. So, dann gibt es dieses Web Authentication, das ist von der W3C-Gruppe mal spezifiziert, ist eine API, um dieses Fido-Gedöns im Browser benutzen zu können. Da wird Simon auch einiges zu erzählen. Vorteile sind, dass dort die Domänen in diesen ganzen Authentifizierungsprozess mit reinkommen und ich so ein bisschen gegenüber Phishing resistent bin. Und ich kann über dieser API auch Logins ohne Username durchführen, indem eben die Secrets, die dort erstellt wurden, die eben nur für diesen einen Authentifizierungsprozess verwendet werden, eben dort mit einfließen. Genau, ich brauche JavaScript in dem Browser. Dann gibt es den Begriff Passkeys, das ist so ein Bullshit-Begriff, den vor allem Microsoft, Apple und Google voranbringen, ist so ein bisschen aufweichend von diesem Fido 2 Web-Authentication-Prozess, in dem ich sage, ich habe einen Schlüssel, der liegt als Datei vor, und diese Authentifizierung löse ich über Software, ist ganz toll. Man argumentiert damit, das ist ja so schön, ist besonders nutzbar, weil ich kann Backups davon machen und die in eine Cloud packen. Ist irgendwie scheiße. So, aber jetzt endlich zu den Hardware-Security-Modulen. Gucken wir mal, was das BSI dazu sagt. Das ist ein physisches Gerät, was sichere und effiziente Implementierung kryptografischer Operationen über eine oder mehrere wohl definierte externe Schnittstellen zur Verfügung stellt. Ja, brauchen wir, weil das, was wir so üblicherweise als Rechner benutzen, ist halt nicht wirklich sicher, um darauf richtig sicher Krypto-Operationen durchführen zu können. Wir haben zwar so ein paar Algorithmen inzwischen in eine CPU mit reingekippt, aber wirklich toll ist das Ganze auch nicht, zumal ich ja das Problem habe, ich habe üblicherweise nicht im Dateisystem festgelegt, was kann ich jetzt, in welchen Speicherbereichen habe ich ausführbares Zeug, wo nicht. Das lege ich ja irgendwie über Dateirechte dann ab, alles irgendwie blöd. Ja, Vorteil von den ganzen Modulen, weshalb ich davon erzähle, ist, dass mein Speicher und die CPU, in denen ich das Ganze rechne, isoliert sind vom eigentlichen Rechner, was eben das Ganze schwieriger macht, dort Angriffe drinne durchzuführen, weil ich eben irgendwie erstmal an die Hardware rankommen muss, üblicherweise, um das Ganze zu manipulieren. Teilweise habe ich auch ASICs, wo die ganze Krypto reingegossen ist. Da kann ich dann sowieso nichts in Software dran manipulieren. Genau, und ich kann die Angriffe nur durchführen, wenn das ganze Modul ja auch mit Strom versorgt ist. Wenn ich hier zum Beispiel so eine Smartcard rumliegen habe und die ist nicht am Strom angeschlossen, dann ist es auch herzlich schwierig, da großartig softwaremäßig Angriffe drauf durchzuführen. Gibt so ein paar Leute im Chaos-Umfeld, die schneiden die dann auf, ätzen die irgendwie aufgehen, da mit einem Mikroskop ran, aber das ist dann doch schon ein bisschen arg aufwendig. Genau, der Schlüssel ist in einem isolierten Speicher, der ist abgetrennt. Ich sorge üblicherweise, wenn ich so ein Ding implementiere, dafür, dass der Schlüssel nicht mit nach außen wandern kann. Ich kann zwar von außen erstellte Schlüssel reinschmeißen in so einen Token, aber eben nicht rausbekommen. Und üblicherweise will man das Ganze halt auch direkt in dem Kryptoprozessor erstellen. Deswegen liefern die auch einen physischen Zufallszahlengenerator meistens, mit denen ich dann auch eben noch anderweitig benutzen kann, zum Beispiel indem ich das eben in DevRandom mit einbinde unter Linux. Genau, organisatorisch haben die Teile auch ein paar Vorteile, zum Beispiel, dass ich eben Authentifizierung ohne Username durchführen kann, da eben so ein bisschen in die Schiene Pseudonymität reinwandern kann und der Schlüssel ist transportabel, so ein Nitro Key oder so eine Smartcard kann ich eben rumreichen, kann die in mehrere Rechner stecken, immer bei mir haben. Ich kann sie auch leichter verstecken und leichter zerstören, also ich kann mir hier jetzt die Smartcard ich kann mir hier den kleinen Schub rausnehmen, den irgendwie, keine Ahnung, in meiner Schuhsohle verstecken, whatever. Oder ich kann eben auch ein bisschen wilde drauf rumtreten und da habe ich dann wohl doch mehr Erfolg mit, wenn ich so nur die Smartcard zerstöre, als wenn ich hier meinen Rechner nehme und da drauf rumtrete, solange bis die SSD kaputt ist. Schwierig zu lösbar sind eben Probleme, dass mein Endgerät immer noch weiterhin manipulierbar sein kann. Da gibt es eben Ansätze so mit Verified Boot und das System, die hat sich da ja auch einiges getan. Und ich zum Beispiel, wenn das Endgerät manipuliert ist, sei es nun in Software oder in Hardware, indem ich zum Beispiel einen Keylogger anpacke, dass ich eben PIN-Eingaben zum Beispiel auslesen kann. Da kann ich mir eben das kann ich verhindern, indem ich eben so Smartcard-Reader benutze, die ein eingebautes PIN-Pad haben, wo dann die PIN auch nur innerhalb von diesem Smartcard-Reader und der Smartcard natürlich dann verwendet wird, aber eben nie über USB zu dem Rechner hingeht. Und wenn ich das Ganze mir irgendwie physisch noch ein bisschen sichere, sodass ich hier Manipulationen dran erkennen kann, dann bin ich da auch schon gut auf der sicheren Seite. So, kommen wir zu dem Thema Backups, was leider oft vergessen wird. Also es gibt so ein Security-Modulen, was viele halt in den Rechnern heutzutage drin haben, diese TPMs. Da will ich das zum Beispiel gar nicht haben, dass ich da Backups von mache, weil dieses TPM hat eigentlich das Ziel, dass ich die kryptografischen Schlüssel zu einem Endgerät koppel und nicht meinetwegen zu einer Person. Genau, da brauche ich mich um Backups nicht kümmern, will ich eigentlich gar nicht haben. Wenn ich jetzt hier so eine Smartcard oder so ein Nitro Key habe, dann ist es eigentlich optimal, ich habe noch einen zweiten davon. Und lege mir den irgendwie zur Seite, versteck den irgendwie sonst wie im Wald, vergrabt das im Garten, whatever, Hauptsache keiner kommt ran, weil die beiden Tokens sind gleichwertig. Warum das ein Problem sein kann, kann ich gleich noch zeigen. Oder wenn ich halt zum Beispiel GPG-Schlüssel habe, dann kann ich mir die ausdrucken oder symmetrisch verschlüsselt auf eine DVD brennen und das Ganze irgendwie in den Tresor schmeißen. So, Smartcards. Ach, eigentlich wollte ich noch ein Bild dazu zeigen, wieso die ersten Smartcards aussahen. Da war nämlich nur ein Prom drauf. Es war also nur eine Speicherkarte, wo dann schlichtweg die Pins nach außen geführt wurden, irgendwie in so einen Steckkontakt, den ich mehrmals betätigen konnte, damit ich den Prom da nicht einfach so draufklatschen muss auf so einen Sockel. Ab 1988 gab es das Ganze dann auch mit einem Mikroprozessor, ist für die Authentifizierung im C-Netz damals vorgesehen worden. Heutzutage nimmt man sehr gerne Java-Cards, die lassen sich relativ einfach selbst beschreiben, da läuft dann so eine kleine JVM drauf, die ein bisschen reduziert ist, lässt sich mit gewöhnlichen Smartcard-Readern beschreiben, können wir morgen mal im Workshop ausprobieren, wenn sich da irgendwer für interessiert. Genau, sind diese typischen OpenPGP-Smartcards, die kommerziell erwerbbar sind, sind im Grunde auch nur so eine Smartcard, wo ich so ein Applet drauf habe. Und das Ganze gibt es auch für FIDO 2. So, irgendwie gibt es so einen riesigen Hype um YubiKeys. Ich verstehe nicht warum, weil die haben eine proprietäre Firmware, an freier Hardware habe ich da auch nichts gesehen. Die werben mit irgendwelchen Bullshit-Begriffen auf ihrer Website, ermöglichen keine Hardware-Updates. Das wird sehr schön, wenn mal Algorithmen gebrochen sind. Dann kann ich die Dinger nämlich wegschmeißen. Die bieten auch so tolle Service an, wie dass ich Biometrie mitnutzen kann, um mich da irgendwie an so einem Token zu authentifizieren, wo man doch eigentlich weiß, nee, sollte man nicht tun, was inzwischen die Allgemeinbevölkerung hoffentlich auch verstanden hat. Und die bieten YubiKey as a Service an, also ja, denen will man vertrauen. Dann gibt es von Swissbit auch so ein FIDO-Token, was auch PIV kann. Das ist so ein Authentifizierungsprozess für Microsoft-Prozesse. Wir haben auch mit den besten Sprüchen, die sie irgendwie ausgraben konnten. Aber es gibt auch kaum Dokumentation, es ist alles proprietär. Es gibt so eine Community-Seite dazu, aber die kann man sich sparen. Solo-Keys, da haben wir morgen vermutlich einen auszuprobieren im Workshop. Wir haben auch damit, dass sie richtig sicher sind, können, soweit ich weiß, bisher nur FIDO 2 und die neueren sollen auch PIV können. PIV hat den Vorteil, ich kann damit PKCS 11 verwenden und eben meine üblichen X509-Zertifikate, die ich üblicherweise verwende, wenn ich nicht gerade PGP benutze, damit auch nutzen. OnlyKey ist ganz interessant, die haben nämlich eine freie Firmware, haben auch relativ viel Speicher in ihren Tokens drin und die haben eine eigene Tastatur, die haben so 6 Ziffern da drauf, kapazitiv ist die Tastatur. Kann man also danach drüber wischen nach der Benutzung, um eben nicht zu erkennen, welche Tasten benutzt wurden. Und ich kann eben auch eine Selbstzerstörungspin festlegen, wo ich dann relativ schnell den Token frei bekomme. Der hat auch einen Support für GPG über so einen Only-Key-Agent. So, gestern hat mich Werther noch auf die Idee gebracht, was über Pico-Keys zu erzählen. Dann kann ich mir... Das ist eine freie Firmware für Raspberry Picos, wo bestimmte CPUs, hier besonders die RP2350, wo ich einen One-Time-Programmable-Memory drin habe und auch so ein bisschen Krypto-Zeug dort in Hardware drin habe. Genau, kann auch, die Firmware kann auch, besondere elliptische Kurven und SHA-20, so einen nicht gewöhnlichen symmetrischen Krypto-Algorithmus. So, komme ich speziell mal zu den Network-Keys. Die haben sowohl eine freie Hardware als auch freie Software. Nun gut, freie Hardware, soweit es geht, da ist halt so ein NXP-SoC drauf. Was NXP da kocht, ist halt auch in Teilen Geheimnis. Das NFC lässt sich leider nicht per Software ausschalten, wer also NFC nicht nutzen will. Komme ich gleich noch drauf zu. Genau, die haben auch eine eigene OpenPGB-Implementierung geschrieben. Die Doku dazu ist etwas dürftig. So, hatte ich mal geguckt, wie kann ich das NFC loswerden mit ein bisschen Alufolie. Habe festgestellt, wenn ich das Ding fast komplett verkleide und nur meinen Streichel-Button da freilasse, dann bin ich das NFC los. Kann man denn auch mit Kupferklebeband machen? Eine andere Idee wäre, man macht das Ding auf, so sieht das Ding auseinandergenommen aus und zertrennt dann einfach hier die Leiterbahnen dazu. Das Teil kann man ja abnehmen, das ist dort nur rangesteckt. So, was gibt es für Probleme an den Dingern? Ich kann so ein Firmware-Update ohne Authentifizierung an dem Stick durchführen. Kann ich halt die Type des NitroPy nehmen, das ist halt so ein Python-Programm, um auf dem Ding rumzuwerkeln, kann sagen, hier, machen wir mal ein Update, dann kann ich mit einer lokal vorhandenen Firmware das ganze Ding beschreiben, muss halt einmal irgendwie den Streichel-Button betätigen und schon hat das Ding eine neue Firmware. Ist irgendwie ein bisschen blöde, wenn ich das Ding unbeaufsichtigt lasse. Genauso kann ich auch Resets durchführen. Das ist auch im Fido-Standard so vorgesehen und auch hier in GNU-PG, dass ich da einfach Vector-Resets durchführen kann, ohne dass ich da irgendwie eine PIN eingeben muss. Deshalb würde ich empfehlen, wenn man so ein Backup-Token irgendwo rumliegen hat, das Ganze schön geheim zu halten, wo der liegt. Damit eben das... damit ich eben nicht so schnell alle Zugangsdaten verliere, die ich habe. Genau, kann eben aber auch ein Vorteil sein, wenn ich mal irgendwie in eine Kontrolle gerate und mir gesagt wird, jo, was ist denn hier mit der Smartcard, kann ich, hier setzen Sie sich mal an den Rechner, machen Sie uns die mal auf, kann ich schnell eingeben, Factory Reset, und dann ist man vielleicht frei. Oder auch nicht. Genau, unter Linux gibt es so ein paar... gibt es so ein bisschen Software, um das Ganze sich anzugucken. Will ich jetzt nicht genauer drauf eingehen, weil wir haben nur noch 5 Minuten. Schauen wir mal, was man zum Beispiel mit so einem TPM machen kann. Das ist ja, jetzt kommt ja eigentlich das Interessante. Üblicherweise wird heutzutage defaultmäßig auch gesagt, dass ich so ein TPM gleich als Zufallszeilengenerator verwende für DevRandom. Es gibt auch ein PKCSF-Modul dafür, um das TPM dafür nutzen zu können, um dort eben X509-Zertifikate reinzupacken. Ja, gibt's Videos zu, guckt euch die am besten an. Mit so einem Network-Key wollte ich eigentlich als Demo vorführen, aber es ist eigentlich auch kein Hexenwerk, es ist sehr einfach bedienbar, können wir sonst auch morgen machen. Kann ich den Token selbst als Passwortspeicher benutzen oder ich kann das Ganze auch für KeyPassXC nutzen, um dort eine weitere Authentifizierungsstufe mit drin zu haben. So, mit Fido 2 mache ich üblicherweise SSH-Authentifizierung, weil mir der GPG-Agent, womit ich das auch machen kann, viel zu verbuggt ist. Ich speichere üblicherweise den Private Key auch auf dem Token direkt drauf. Ich kann auch sagen, nö, verschlüssel mir einfach nur mit Fido 2 einen Schlüssel, den ich weiterhin als Datei rumliegen habe. Ich habe es eben so gemacht, die liegen direkt auf dem Token drauf, aber ich habe, wenn ich an den Schlüssel dann rankomme, an den SSH Private Key aus dem Token raus, kann ich zusätzlich noch ein Passwort festlegen, was ich auch empfehle, weil ansonsten kann eben irgendwer den Token nehmen, die PIN, die ich eingegeben habe, halt irgendwie mal schnell erspähen und kommt dann auch an den SSH-Schlüssel ran. So, bei OpenPGP hat NitroKey eine eigene Rust-Implementierung, kann man also irgendwie von ausgehen, dass die halbwegs sicher ist. Ich habe auch eine Unterstützung von diesem Streichel-Button, um eben auch zu zeigen, hier, ich bin überhaupt physisch anwesend. Es reichte nicht aus, dass ich nur die PIN eingebe und das Ding dran steckt, sondern ich müsste denen eben noch zeigen, hier, ich sitze auch an der Hardware dran, mit der ich gerade das Ganze signieren will. So, ja, dazu habe ich eigentlich auch schon was erzählt. Ja, so ein kleiner Tipp noch am Rande, weil mir das mal schön entgegenkam, weil ich betreibe viele Server, habe da entsprechend auch mit vielen SSH-Host-Keys zu tun. Irgendwann habe ich mal rausgefunden, ich kann SSH-Schlüssel signieren. Das mache ich auch mit NitroKey. Da habe ich den Schlüssel für die CA eben auch auf so einem Token liegen. Ist vielleicht im kommerziellen Umfeld auch praktisch, dass ich eben sagen kann, jo, die eine Person hat den physischen Token, die andere Person kennt das Passwort von dem SSH-Schlüssel dazu, dass ich eben zwei Personen habe, um irgendwas zu signieren. Ist ja auch mal ein Vorteil. So ist auch kein Hexenwerk, habe ich aufgeschrieben, wie man sich so eine CA erzeugt, denn meinetwegen so ein Host-Key produziert und dann auch so ein Host-Key auch wieder zurückzieht aus dieser Zertifizierungskette. So, hallo? Oder machen wir es anders? Gibt es Fragen?
Ja, da ist eine
Frage. Wir haben noch so 1,5 Minuten. Was wollte ich eigentlich noch zeigen? Ach, Privacy Idea gibt es auch Videos zu.
Ja, danke für den Vortrag. Wofür kann ich diese SSH-CAs nutzen? Was ist da
im Fall? Ich kann damit Host-Keys und User-Keys unterschreiben. Hat halt, wenn ich zum Beispiel viele Server habe, den Vorteil, dass ich den in einer Hosts eintragen kann, hier alles, was unterschrieben ist, mit diesem Zertifizierungsschlüssel vertraue ich, dann muss ich eben nicht manuell denn die Fingerprints jedes Mal vergleichen und wenn ich viele User habe, muss ich die einzelnen SSH-Keys nicht in eine Authorize-Keys reinschreiben, sondern kann eben als Betreiber sagen, so, ich unterschreibe dir dein User-Pub-Key und nicht schön.
Gibt es da Revocation, wurde gefragt?
Ja.
Weitere Fragen?
Ich stelle die Folien auch online, die kannst du auch kriegen.
Ja. Ich sehe keine weiteren Hände hochgehen, würde ich sagen, dann machen wir hier den Deckel drauf und kommen zu Senfs Workshop morgen.
Genau, und zu Simons Vortrag nachher, der ist sicherlich auch sehr schön. Ja.